Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir freuen uns heute besonders, dass wir bei uns die Bestseller-Autorin und Taz-Journalistin Ulrike Herrmann zu Gast haben. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen, Frau Herrmann.
Wir werden heute auch über ihren Bestseller, der sogar auf Platz 1 beim Spiegel war, sprechen, nämlich das Ende des Kapitalismus, in dem Sie die These des Titels auch vertreten.
Da könnte man ja denken, Sie sind automatisch als Bestseller-Autorin auch Kapitalistin. Wie würden Sie sich denn beschreiben oder würden Sie sich überhaupt labeln?
Ja, also ich komme erstmal auf das Monetäre beim Bestseller-Autor und danach auf meine Haltung zum Kapitalismus. Also ich dachte auch, als ich auf Platz 1 war, dass ich jetzt Millionärin werde. Das hat sich aber als der totale Irrtum entpuppt, weil man gar nicht besonders viele Bücher verkaufen muss, um auf Platz 1 zu sein. Das hat mich dann auch erstaunt, nicht? Aber ich habe da extra meinen Lektor gefragt bei Kiepenheuer und Witsch. Und das war eben so, dass in dieser Woche, das war Ende September, das war jetzt nicht das Weihnachtsgeschäft, ne? Also Ende September hat es gereicht, 4000 Exemplare pro Woche zu verkaufen von diesem Buch, um schon auf Platz 1 zu sein. Also da sieht man ja, wie wenig die anderen dann so verkaufen in der Woche, ne? Und das liegt aber auch daran, dass diese Bestsellerlisten natürlich formatiert sind, könnte man sagen. Also nicht jedes Buch ist bestsellerfähig. Also was nicht auf den Bestsellerlisten erscheint, ist ausgerechnet das, was besonders stark gekauft wird, nämlich Ratgeberliteratur. Also so, wie werde ich schlank? Was mache ich, wenn mein Darm spinnt? Wie baue ich Möbel? Also gibt's ja Ratgeber ohne Ende, nicht? Rezeptbücher, Kochbücher. Das kaufen die Leute in großen Mengen, aber das ist nicht auf der Bestsellerliste, weil wenn man jetzt sagen würde, Ratgeber dürfen auch auf die Bestsellerliste, dann wären alle 20 Plätze voll mit Ratgebern, nicht? Und wenn man das bei Amazon anguckt, da kann man ja auch gucken, was so gekauft wird. Dann ist das Erstaunliche wirklich, dass das meistgekaufte Buch in Deutschland ist das BGB, also das bürgerliche Gesetzbuch. Das Aber das ist natürlich auch nicht auf der Best. Ja, genau, das haben sie auch jetzt so irgendwo im Regal stehen. Aber das steht natürlich nicht auf der Bestsellerliste. Ne?
Ja, das erklärt, warum einem so häufig die Spiegel-Bestseller über den Weg laufen.
Ja, genau. Auf jeden Fall wird man damit nicht wirklich reich. Und jetzt, weil man gar nicht so viele Bücher verkauft, um da drauf zu landen. So, und das andere ist, ja, wie stehe ich zum Kapitalismus? Also ich bin keine Kapitalismuskritikerin, das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Bin fasziniert von diesem System, weil es eben das einzige soziale System in der Menschheitsgeschichte war, das Wachstum und damit eben auch Wohlstand ermöglicht hat. Und von diesem Wohlstand profitieren wir auch alle. Also es gibt natürlich extreme Ungleichheiten, es gibt Arm und Reich, aber trotzdem ist es so, dass wir alle im Durchschnitt davon profitieren.
Das beschreiben Sie ja auch sehr lange in Ihrem Buch, die Vorteile des Kapitalismus, dem widmen Sie ja einen großen Teil Ihres Buches. Wie haben denn Ihre Kollegen bei der Taz darauf reagiert? Waren damit alle einverstanden oder hat das zu großen Diskussionen? Das ist ja eher eine traditionell linke Zeitung, da sind ja nicht alle Kapitalismusfreunde, oder?
Also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob viele Kollegen in der Taz das Buch überhaupt gelesen haben. Also
Frechheit.
Jedenfalls, ja genau, Frechheit. Jedenfalls gab es bisher gar keine Diskussion mit den Kollegen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir zum Teil im Homeoffice sitzen. Also seit Corona trifft man die Kollegen viel weniger als früher. Und dann ist es auch so, dass ich im Augenblick weitgehend freigestellt bin von der Taz, also unbezahlt, nicht? Die Taz zahlt dann für nichts, aber ich habe im Augenblick nur eine Ein-Tage-Woche in der Taz, weil ich das sonst gar nicht schaffen würde. Da muss man ja doch sehr viele Lesereisen machen oder solche Podcasts wie mit Ihnen, nicht? Ein Interview nach dem nächsten. Und ja, genau. Und dann im Augenblick bin ich da so eigentlich gar nicht anwesend.
Könnten Sie für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Begriff, die den natürlich kennen, aber sich vielleicht nicht so wahnsinnig mit ihm beschäftigen oder es eher links abtun, erklären, was ist eigentlich Kapitalismus, wie Sie ihn definieren?
Ja, genau. Also man kann den Kapitalismus erstmal historisch definieren. Also für mich ist der Kapitalismus eigentlich das gleiche wie die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat, sich dann über Europa, Nordamerika und inzwischen Teile der Welt verbreitet hat. Das ist die historische Seite. Man kann den Kapitalismus aber auch analytisch beschreiben. Also was macht dieses System besonders? Was ist daran anders als alles, was vorher in der Menschheitsgeschichte existiert hat? Und dann ist es eben, wie gesagt, das einzige System, das Wachstum erzeugt hat, und zwar pro Kopf. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wie das funktioniert, dann ist der Kapitalismus ein System, in dem man Kredite aufnimmt, um in Maschinen und Technik zu investieren, damit man Waren und Dienstleistungen herstellen kann, die man dann mit Gewinn verkauft. Jetzt würden wahrscheinlich alle, die das hören, sagen, ja, genau, das ist ja total banal, das hätte ich mir jetzt selber eigentlich auch denken können. Aber wenn man sich diese Definition mal genauer anguckt, dann sieht man, dass das Gegenteil von banal ist, sondern extreme Tücken hat. Denn das Erste, was dann ja klar wird, ist, dass die Technik, die Maschinen sind das Zentrum des Kapitalismus. Da kommt auch das Wachstum her, nicht, dass man Technik einsetzt. Und wenn einem das klar ist, dann heißt das natürlich, dass die Energie die zentrale Größe in diesem System ist. Denn ohne Energie laufen die Maschinen nicht. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. Und wenn man jetzt feststellt, okay, das Zentrale am Kapitalismus ist das Verbrennen von Energieträgern, sprich, und bisher waren das immer fossile Energieträger, also Gas, Kohle, Öl, dann sieht man auch, dass die Klimakrise die andere Seite des Kapitalismus ist. Das ist nicht, die Klimakrise ist nicht entstanden, weil irgendjemand vergessen hat, Umweltschutz zu betreiben, sondern die Klimakrise gehört zum Kapitalismus, weil eben, wenn man fossile Energien verbrennt, unendliche Mengen an CO2 entstehen. Und insofern sind Klimakrise und Kapitalismus eigentlich das Gleiche, nicht? Und deswegen ist die Klimakrise auch so schwer zu lösen, weil sie nämlich in das Zentrum des Kapitalismus zielt.
Das ist ja gerade Ihre These. In Ihrem letzten Buch haben Sie ja noch geschrieben, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Und jetzt sagen Sie sozusagen das Ende des Kapitalismus wegen der Klimakrise. Was genau ist Ihre These dann, die Sie daraus ableiten, dass das eine und dieselbe Medaille ist?
Naja, also um nochmal kurz auf das Buch Kein Kapitalismus, auch keine Lösung zu kommen. Das ist jetzt nicht der Gegensatz zu diesem Buch, sondern da ging es um ein anderes Thema, nämlich um die Geschichte der ökonomischen Theorie, also um Adam Smith, Karl Marx und Keynes. Und Kein Kapitalismus, auch keine Lösung war ironisch gemeint. Das ist natürlich immer etwas tückisch, wenn man ironische Titel hat. Aber da ging es eben darum, sich über die Neoklassik lustig zu machen. Das ist der ökonomische Mainstream, den Laien als neoliberal kennen. Denn der Witz an der neoklassischen oder neoliberalen Theorie ist, dass der Kapitalismus überhaupt nicht vorkommt, sondern die tun so, als würden wir alle noch im Mittelalter leben und als wären wir alle auf Wochenmärkten aktiv und als ginge es nur um den Tausch von Äpfeln und Birnen. Also ich übertreibe nicht, genau so ist diese Theorie aufgebaut. Und das ist natürlich aberwitzig, weil in der neoklassischen Theorie dann das, was den Kapitalismus ausmacht, nämlich Technik, Energie, Kredite, Banken, Gewinne, Spekulation, Investitionen, das nichts davon spielt da eine zentrale Rolle. So, und das hat dieser Titel dann aufs Korn genommen. Das ist jetzt also nicht so, dass ich plötzlich meine Meinung geändert hätte, sondern ganz im Gegenteil. Das erste Buch, das ich über den Kapitalismus geschrieben habe, das hieß Der Sieg des Kapitals, wie der Reichtum in die Welt kam, die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen. Da habe ich versucht, das heutige System zu erklären, sodass jeder das versteht. Und da gibt es Kapitel 20 und das heißt Das Ende des Kapitals. Also, und das Buch ist 2013 rausgekommen und da habe ich das dann schon sozusagen angedeutet.
Prolog. Woran,
das war der Prolog, genau, woran der Kapitalismus scheitern wird. So, und jetzt ist dazu das ausführliche Buch entstanden. Gut, und jetzt, wenn man jetzt sieht, dass das Zentrale am Kapitalismus die Energie ist und dass ohne Energie gar nichts läuft, dann ist erstens klar, okay, die Klimakrise ist ein Teil des Kapitalismus, gehört zentral dazu. Und zweitens ist natürlich klar, dass wenn man jetzt den Kapitalismus weiter behalten will und gleichzeitig die Klimakrise lösen möchte, dass man dann natürlich die fossilen Energien durch Ökoenergie ersetzen muss. Das ist ja auch das offizielle Programm, nicht? Man will so viele Solarpaneele und Windräder installieren, dass dann eben genug Ökoenergie zur Verfügung steht. Das Ganze heißt grünes Wachstum. Das ist das Ziel aller Parteien in Deutschland. Das ist aber auch das Ziel der EU. Da heißt das dann Green New Deal. Und der Punkt ist, der Ansatz ist richtig, nur leider, und das wird das nicht funktionieren mit dem grünen Wachstum, ganz einfach, weil die Ökoenergie nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern.
Und Sie können sich auch nicht vorstellen, dass durch technische Innovation, neue Energieformen, dass man es schaffen wird, dadurch dann doch den Wachstum beibehalten zu können. Also da, wenn sich die Energieträger effizienter gestalten und so weiter, dass man dann doch in der Lage sein wird, den Wachstum weiterhin mit ausreichend Energie zu versorgen.
Nein, sonst hätte ich das Buch ja nicht geschrieben.
Warum nicht?
Warum nicht, genau. Ja, also erstmal muss man vielleicht mal auf die Schwierigkeiten eingehen, die man da hat, wenn man auf Ökoenergie umstellen will. Also nicht, dass ich missverstanden werde. Ich bin dafür, so viele Windräder und so viele Solarpaneele zu installieren, wie nur denkbar und möglich. Wir können ja hier die Erde nicht aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Aber da stellen sich eben Schwierigkeiten. So, das Erste ist, viele Deutsche denken ja, die Energiewende sei schon irgendwie fast geschafft oder in der Mitte oder sonst was. Aber in Wahrheit sind wir ganz am Anfang. Also wenn man sieht, dass Solarpaneele im Augenblick nur 2,5% des deutschen Endenergieverbrauchs ausmachen und Wind ist bei 4,6% des deutschen Endenergieverbrauchs, dann sieht man, dass man noch sehr, sehr, sehr viel des jetzigen Energieverbrauchs auf Solarpaneele und Windräder umstellen muss. Das ist ein gigantisches Infrastrukturprojekt. Das wird auch sehr viel Geld kosten. Das kommt nicht von selbst. Das muss die gesamte Gesellschaft wollen und auch da sich dahinter klemmen. Aber im Augenblick ist ja so die Haltung, also ich habe damit nichts zu tun. Das muss alles irgendwie Habeck alleine organisieren. Also so wird das nichts. Und dann ist das Problem, das weiß ja auch jeder, dass die Sonne nicht immer scheint, der Wind nicht immer weht. Man muss also enorme Mengen an Strom zwischenspeichern, weil der Kapitalismus ja ein System ist, das permanent Energie verbraucht oder braucht. Und da gibt es nur zwei Technologien, die in großem Maßstab einsetzbar sind. Das sind Batterien und das ist perspektivisch grüner Wasserstoff. Und beides ist nicht billig, ne, sondern aufwendig. Und dann gibt es noch das Problem, dass Deutschland, auch wenn wir hier Windräder aufbauen, so viele wie wir können, wird nicht autark sein. Das ist ja erstmal nichts Neues, nicht? Wir importieren ja auch jetzt die meiste Energie in Form von Öl und Gas. Aber auch künftig werden wir nicht unseren ganzen Strom, Ökostrom selbst produzieren, sondern man wird ihn importieren müssen. Wenn Deutsche das hören, dann denken sie, okay, bisher war es billig, Energie zu importieren, das wird dann künftig auch so billig sein. Das ist aber der totale Irrtum. Man kann dann, das ist nicht das Problem, sehr viel Strom in der Sahara produzieren, indem man da Solarpaneele aufbaut. Und der Strom in der Sahara wäre dann auch sehr billig. Der würde wahrscheinlich so 1 Cent pro Kilowattstunde kosten. Das ist wirklich, wirklich billig. Nur, wie kriegt man denn den Strom aus der Sahara eigentlich nach Deutschland? Diese sehr zentrale Frage wird meistens gar nicht gestellt. Denn Hochspannungsleitungen gehen nicht. Das ist viel zu teuer, viel zu aufwendig. So, und dann sitzt man da mit Strom in der Sahara und muss den nach Deutschland kriegen ohne Stromleitung. Und dann ist der schnellste Weg, der eigentlich am effizientesten ist, man produziert in der Sahara synthetische Kraftstoffe, also Ökobenzin oder Ökokerosin, das man ja auch gebrauchen könnte, und importiert das dann. Einziges Problem, das ist gerade durchgerechnet worden in einer Studie für das Bundeswirtschaftsministerium, grünes Kerosin aus der Sahara ist bis zu 40 Mal so teuer wie die fossile Variante aus Saudi-Arabien. So, und wenn man das feststellt, dass die importierte Energie bis zu 40 Mal so teuer sein wird wie bisher, dann ist eins ganz klar, das wird nichts mit dem grünen Wachstum, sondern das läuft auf grünes Schrumpfen raus.
Und an diesem Preis lässt sich auch nicht durch immer effizientere Systeme oder so etwas ändern in den nächsten Jahren.
Also man kann natürlich ein bisschen was, kann die Effizienz steigen, aber der Kern des Problems ist physikalisch, nicht technisch.
Für Wasserstoffpipelines ist einfach die Distanz viel zu weit. Oder
ja, weil in
Deutschland baut man ja teilweise Wasserstoffpipelines aus.
Ja, genau. Und also das Problem ist eben, Wasserstoff ist ein Klimagas. Wenn das jetzt in großen Mengen entweicht, hat man überhaupt für den Klimaschutz nichts gewonnen. Dann ist ja das Problem, dass Wasserstoff ist extrem flüchtig, es ist auch extrem brennbar. Man muss das also runterkühlen, verdichten und so weiter. Nichts davon ist irgendwie einfach. Also das ist Wasserstoff zu transportieren ist derartig schwierig. Zumindest diese Studie fürs Bundeswirtschaftsministerium hat davon gleich abgesehen. Die haben da nicht lange drüber nachgedacht, sondern sind gleich auf die synthetischen Kraftstoffe eingebogen. Natürlich kann man die technische Entwicklung im Ernst nicht voraussehen. Also die Zukunft ist prinzipiell unsicher. Nur der Punkt ist, wenn wir über den Klimaschutz reden, reden wir überhaupt nicht mehr über die Zukunft, sondern über die Gegenwart. Das ist, glaube ich, auch noch nicht vielen noch überhaupt nicht gedämmert. Wir müssen ja das steht ja im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, übrigens verabschiedet von der Regierung Merkel, wir müssen bis 2045 klimaneutral sein. Das ist in 22 Jahren. So, das ist aber aus der Technikgeschichte absolut sicher, dass man in 22 Jahren keine neue Technik haben wird, die dann zudem komplett marktreif ist und das ganze System durchdringen kann. Nicht? Technik braucht dafür sehr viel länger, wie man zum Beispiel da im Rückblick sieht, wenn man sich die Geschichte des Computers anguckt. Computer ist 1945 erfunden worden und erst jetzt leben wir in einer digitalisierten Gesellschaft und auch immer noch gibt es ja Bereiche, die keinen Computer haben, wie man ja gesehen hat, als die Corona-Krise ausbrach und die Gesundheitsämter angefangen haben, ihre Daten rumzufaxen. Das heißt, da sieht man, ne, dass welche enormen Zeiträume nötig sind für Technik, um sich durchzusetzen. Und diese Zeit haben wir gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen die Klimakrise mit der Technik bewältigen, die wir schon haben. Und dann ist ganz klar, das wird richtig teuer.
Angenommen, wir sind an dem Punkt, dass wir die Klimakrise mit unserer heutigen Technik bewältigt haben, was weit weg ist, aber dass dann eine Rückkehr zum Kapitalismus möglich wäre, aber doch, dass es dazu kommt, dass dann wieder grünes Wachstum möglich ist.
Ja, also wenn man jetzt das schafft, wieder in die Grenzen der Natur zurückzukommen, also vielleicht nur eine Zahl. Im Augenblick tun die Deutschen so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen, aber es gibt ja nur eine Erde. Also man muss wieder runter und rein in die Grenzen der Natur. Also wenn man das dann geschafft hat, dann kann man auch wieder wachsen, wenn es Effizienzgewinne gibt. Also ich glaube, dass man immer weiter als Menschheit an der Technik basteln wird, jetzt wo man damit ja 260 Jahre Erfahrung hat. So lange gibt es den Kapitalismus und die Industrialisierung ja schon und seitdem hat jeder kapiert, dass Technik irgendwie wichtig ist und da wird immer weiter gebastelt. Und wenn man dann neue Technik hat, die effizienter ist, also weniger Energie verbraucht, weniger Rohstoffe braucht, dann kann man auch wieder wachsen. Aber das wäre trotzdem ein völlig anderes Wachsen als das, was wir jetzt im Kapitalismus haben. Denn jetzt im Kapitalismus muss man wachsen, egal was die Natur dazu sagt, egal ob man alles zerstört, weil sonst der Kapitalismus kollabiert. Der braucht Wachstum, um stabil zu sein, damit er nicht in Krisen gerät, damit dann nicht Millionen von Arbeitslosen entstehen. Und künftig, nachdem man aus dem Kapitalismus ausgestiegen ist, kann man wieder wachsen, aber immer nur, wenn die Natur das zulässt. Also faktisch ist man dann in einem völlig anderen System. Man könnte das so sagen, dass man dann ein organisches System hat. Im Augenblick sitzen wir in einem fossilen System und das ist dann nicht mehr das Gleiche.
Dann lassen Sie uns noch kurz zu Ihrem Lösungsmodell kommen. Das
Ja.
ist ja das grüne Schrumpfen.
Genau.
Und das beruht ja sehr viel auf Verzicht, das kann man sagen. Und könnten Sie das unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären?
Ja klar, also wenn man feststellt, die Ökoenergie reicht nicht, um diesen riesigen Kapitalismus zu befeuern, dann ist irgendwie klar, wir können nur so viel verbrauchen, wie wir recyceln können und so, dass das die Ökoenergie insgesamt auch reicht. So, und dafür gibt es bisher überhaupt kein Modell. Deswegen habe ich dann mal selber eine Schätzung angestellt. Und wahrscheinlich wäre der Worst Case, dass wir die Wirtschaftsleistung halbieren müssen. So, und wenn man sich das anguckt, wann hatten wir die Hälfte der Wirtschaftsleistung von heute, dann landet man ungefähr in Westdeutschland 1978. Also Sie waren da ja noch nicht auf der Welt, aber ich habe da schon gelebt und deswegen weiß ich, damals waren wir genauso glücklich wie heute. Also das war auch, das Leben hat sich gar nicht im Ernst völlig anders angefühlt, sondern es war eigentlich mehr oder minder so wie heute. Das ist deswegen so wichtig, damit alle verstehen, dass das Ziel, die ökologische Kreislaufwirtschaft, nicht schlimm ist. Nicht? Das ist nicht die Steinzeit, man sitzt nicht in Höhlen, man muss nicht Felle tragen, sondern das ist ein gutes Leben. Das Problem ist einfach nur, wie kommt man dahin? Wie kommt man aus einem riesigen Kapitalismus, der Wachstum braucht, um stabil zu sein, hin in diese Kreislaufwirtschaft? Wie organisiert man das Schrumpfen? So, und da ist eben meine Idee, dass man sich an der britischen Kriegswirtschaft von 1939 orientiert, was vielleicht erstmal ein bisschen seltsam klingt. Aber wenn man sich in das Jahr 1939 zurückbeamt und nochmal sich anguckt, in welcher Lage die Briten waren, dann wird das vielleicht plausibler, weil die Briten hatten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen. Und als er dann am 1. September 1939 ausbrach, hatten sie nicht genug Waffen, um sich gegen Hitler zu verteidigen. Also blieb nur noch eins: Man musste die Zivilwirtschaft schrumpfen, um in den Fabriken Kapazitäten freizuräumen für das ganze Militärgerät, das man brauchte. Dieser Militärteil ist für uns heute nicht interessant, aber interessant ist dieses Schrumpfen der Zivilwirtschaft. Und da muss man sagen, haben die Briten eben ein neues Wirtschaftssystem erfunden, könnte man sagen, nämlich eine private, demokratische Planwirtschaft. Es wurde nichts verstaatlicht. Eigentümer, Manager konnten machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wurde. Und die knappen Güter, die dabei entstanden sind, die wurden gerecht verteilt. Arm und Reich bekamen das Gleiche. Aber das heißt eben, es wurde rationiert. Und diese Kombination aus staatlicher Planung und Rationierung, das wird auch unsere Zukunft sein, wenn wir dieses grüne Schrumpfen irgendwie organisieren wollen.
Kommen wir nochmal auf Ihre Berechnung zum Stand 1978 zurück. Sie und unsere Eltern hatten bestimmt eine gute Zeit in 1978, aber es gibt ja noch unzählige Regionen, die in mittelalterlichen Zuständen leben heutzutage. Dürfen die nicht weiter wachsen? Wie sollen die denn ohne Kapitalismus auf unseren Stand kommen? Oder auf den Stand von 1978?
Naja, das Problem sind die reichen Industrieländer. Das Problem ist nicht der globale Süden. Also der Weltklimarat hat ja ausgerechnet, dass man pro Kopf und Jahr eine Tonne CO2 emittieren darf. Man muss ja gar nicht auf absolut, absolut null kommen, weil die Natur ja auch einen Teil des CO2s absorbieren kann. Also eine Tonne CO2 pro Kopf pro Jahr ist erlaubt. Aber Bewohner von Malawi im Augenblick emittieren nur 100 Kilo. Das heißt, die könnten noch 10-mal so stark wachsen wie jetzt und wären immer noch im erlaubten Rahmen. Das Problem, das muss man in aller Härte sagen, sind die reichen Industrieländer, nicht? Denn das CO2 entsteht ja auch im Wesentlichen durch die Maschinen und auch natürlich sowas wie das Auto, aber das Auto ist ja auch eine Maschine. So, die reichen Industrieländer müssen runter jetzt, damit man mal einen Eindruck bekommt. Wenn man die Importe mitzählt, dann emittieren die Deutschen im Augenblick 11,2 Tonnen CO2. Da sind wir natürlich weit weg von der einen Tonne, die erlaubt ist. So, und ja, also die Industrieländer müssen schrumpfen. Das ist natürlich ganz bitter zu erkennen, dass man selber das Problem ist und nicht irgendjemand anderes.
Das verstehe ich. Also, dass wir das Problem sind, ist ja quasi offensichtlich. Aber wie können dann konkret die südlichen Länder wachsen? Weil dann würden die ja quasi in einen Kapitalismus hineinwachsen, den sie aber eigentlich gar nicht wollen. Oder würden die dann schon mit dem neuen System, das lässt ja kein Wachstum zu.
Jetzt muss man ja mal sagen, dass der globale Süden sowieso fast gar nicht an der Industrialisierung teilgenommen hat, auch bisher nicht. Das hat auch Gründe, steht auch in meinem Buch, warum der globale Süden sich so schwer tut, aufzuholen. Der würde sowieso nicht in der Form wachsen können, wie wir das getan haben. Ist unwahrscheinlich. Sondern der globale Süden müsste so weiterkommen, dass die Techniken der Ökoenergie auch so billig werden, dadurch, dass sie auch im Norden so stark benutzt werden, also beispielsweise Solarpaneele oder auch Windräder, dass man sie auch im Süden einsetzen kann, sodass der Süden sozusagen gleich klimaneutral wird, mit Hilfe aus dem Norden und ansonsten dann diese Möglichkeit der Energiegewinnung, auch der klimaneutralen Energiegewinnung nutzt, um sich selber weiterzuentwickeln. Aber dieser Industriepfad, den der Europa 1760 eingeschlagen hat, der ist nicht ganz tot, aber muss eben sehr stark schrumpfen.
Dann noch eine letzte Frage sozusagen zu diesem Verzicht, weil in Ihrem Buch beschreiben Sie, dass eigentlich Fliegen, Autos, Bauen, Konsum, so, dass das eigentlich alles Dinge sind, die unserem bisherigen fossilen Kapitalismus angehören und nicht übernommen werden können. Wie wollen Sie denn die Menschen mitnehmen? Beziehungsweise ist es ja sehr unrealistisch, dass die Menschen in Deutschland sich dem jetzt, wenn man sich die politischen Realitäten anschaut, dem beugen würden. Und was wäre denn dann ein realistischer Weg raus?
Es gibt keinen realistischen Weg raus, außer den ich beschreibe. Ne, das versuche ich in dem Buch darzustellen. Ja, nee, es muss eine Kli man wird kann die Klimakrise nur unter Kontrolle kriegen durch eine Kriegswirtschaft.
Aber
So,
das wird ja nicht kommen, also
nee,
in
ja
den nächsten
genau.
20 Jahren.
Ja, nee, genau. Völlig richtig ist, dass es dafür im Augenblick keine politischen Mehrheiten gibt. Die Mehrheit der Wähler, und zwar die ganz, ganz, ganz große Mehrheit der Wähler in Deutschland, will an den Traum glauben, dass grünes Wachstum möglich ist. Nur das Problem ist ja, auch wenn 100% der Wähler finden, wir wollen grünes Wachstum, wird es nicht kommen. Sonst wäre ja das Leben einfach. Wenn alles immer so kommen würde, wie ich mir das wünsche, gäbe es ja sowieso kein Problem. So, und jetzt ist also der Punkt, wenn ich jetzt eine Partei gründen würde, die heißt Partei für den grünen Verzicht oder weiß der Himmel wie, dann würde ich natürlich nur 0,002% der Stimmen kriegen. Das ist völlig klar. Das heißt, wenn ich Politikerin bin in Deutschland, muss ich die Geschichte vom grünen Wachstum erzählen, und zwar egal, in welcher Partei ich bin. Das machen dann ja auch alle, von den Grünen bis zur CSU erzählen alle vom grünen Wachstum. Und das ist auch okay, denn so funktioniert ja eine Demokratie. Man muss als Politiker letztlich das umsetzen, was die Mehrheit möchte. So, trotzdem wird das grüne Wachstum nicht kommen, weil es physikalisch nicht möglich ist. Also, was ich gemacht habe, ist, ich bin ja keine Politikerin, ich bin ja Journalistin. Das heißt, ich kann eine Analyse machen.
Ist immer sehr angenehm.
Ja, genau, was klappt, was nicht. Und das ist auch wichtig für eine gesellschaftliche Debatte. Wenn es nämlich so wäre, dass man nur denken darf, was die Mehrheit richtig findet, da muss man gar nicht denken, denn es wird ja schon gedacht, und zwar von der Mehrheit. Das heißt, Analyse muss sich davon lösen, was Mehrheiten wollen, damit die Gesellschaft überhaupt von der Stelle kommt. So, aber im Augenblick sehe ich das genau wie Sie, die Mehrheit gibt es nicht. Das heißt, wir werden natürlich jetzt erstmal weitermachen wie bisher. Alle werden vom grünen Wachstum träumen. Nur das Ergebnis wird dann sein, dass die Klimakrise sich rasant verschärft und dann ein solches Chaos produziert, dass der Kapitalismus auch zusammenbricht und man dann auch eine Kriegswirtschaft braucht, um die Folgen der Klimakrise unter Kontrolle zu kriegen. So, das, also eins ist jedenfalls ganz klar, nicht? Der Kapitalismus wird untergehen. Der hat gar keine Zukunft. Man kann nicht drei Erden verbrauchen, wenn man nur eine hat. Das ist völlig offensichtlich. So, oder man kann nicht endlos wachsen in einer endlichen Welt. Und deswegen ist das Bu der Buchtitel Ende des Kapitalismus auch nicht gemeint, Hurra, runter mit dem Kapitalismus, sondern das ist eine nüchterne Beschreibung unserer Zukunft.
Das ist ein ernüchterndes Schlusswort, aber das haben wir erwartet. Und normalerweise würden wir Sie jetzt fragen, damit die Stimmung wieder gut wird, was Sie sich für ein Lied wünschen von uns, aber Sie hören keine Musik. Deswegen
Nee,
würden.
genau. Ich bin behindert, musikbehindert.
Schade. Aber dann dürfen wir uns einfach ein Lied wünschen in Ihrem, nicht vielleicht nicht in Ihrem Namen, das dürfen Sie dann entscheiden.
Unsere Hörerinnen und Hörer warten ja ein bisschen auf das Lied am Ende und wir haben deswegen mal geschaut und thematisch was Passendes gesucht. Und zwar gibt es von den Tonsteine Scherben ein Lied, was ein sehr enger Freund von mir jeden Tag singt und deswegen höre ich es die ganze Zeit und hatte es sofort parat. Das mit Rio Reiser ist der Frontmann und der hat gesungen: Aus dem Weg Kapitalisten, die letzte Schlacht gewinnen wir. Das ist jetzt genau diese Hurra, der Kapitalismus geht unter Stimmung, die Sie nicht meinen.
Aber ist okay,
Aber
dürfen
vielleicht.
Sie spielen. Danke.
Okay, vielleicht hören die Leute es ja trotzdem gern. Mein guter Kumpel auf jeden Fall sehr.
Genau. Ja, okay. Ja, vielen
Vielen,
Dank.
vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Es
Nee,
hat sehr viel Spaß
ja,
gemacht.
danke. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Denn die Häuser gehören uns. Wir brauchen keine Fabrikbesitzer.